SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Pascal Fournier. Guten Abend. Eine gute Stunde lang haben heute Vormittag Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz im Kanzleramt miteinander gesprochen. Thema: ein Kurswechsel in der Migrationspolitik. Das Treffen war offenbar schon länger anberaumt, aber der Anschlag von Solingen verlieh ihm natürlich eine ganz andere Brisanz. Während der Kanzler sich über die Ergebnisse des Gesprächs bislang ausschweigt, trat Merz am Nachmittag vor die Mikrofone und Kameras und wiederholte, was er nach eigener Angabe heute Morgen auch dem Kanzler gesagt hat.
Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land. Er verliert das Vertrauen, und ich halte es für eine dramatische Entwicklung, dass wir so eine Feststellung heute treffen müssen und dass wir offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, in der Mitte des politischen Spektrums gemeinsame Lösungen herbeizuführen.
Keine überbordend freundliche Eröffnung eines Krisengesprächs. Wie gesagt, wir wissen derzeit nicht, was der Bundeskanzler darauf erwidert hat. Merz machte Scholz aber auch ein Angebot.
Die Unionsfraktion und die SPD-Fraktion haben zusammen eine deutliche, absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag. Also wenn wir uns zusammenraufen, Union und SPD, dann brauchen wir weder die FDP noch die Grünen, um entsprechende gesetzliche Änderungen zu vollziehen.
Das sei, so Merz weiter, ausdrücklich nicht die Bitte um Aufnahme in die Koalition.
Der CDU-Chef sagte außerdem, man sei nicht in der Politik, um zu beschreiben, was nicht möglich sei. Wenn etwas nicht gehe, dann müssten Gesetze geändert werden. Merz betonte, das Aufenthaltsrecht müsse geändert und die Zuwanderung begrenzt werden. Wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, soll an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Wenn das europarechtlich nicht möglich sei, müsse eine nationale Notlage erklärt werden. Aus dem Kanzleramt gibt es keine offizielle Reaktion auf das Treffen mit Merz. Der CDU-Chef sagte aber, Olaf Scholz habe zugesagt, die Vorschläge zu bedenken. Gabor Hallas, Berlin.
In Frankreich hat Präsident Macron das ganze Wochenende damit verbracht, die Möglichkeiten für ein stabiles Regierungsbündnis auszuloten. Ohne Ergebnis, denn nach der Sondierung ist vor der Sondierung. Macron hat postwendend eine neue Gesprächsrunde eingeläutet. Ob bei der mehr herauskommen könnte als beim ersten Versuch, da ist unsere Paris-Korrespondentin Caroline Diller eher skeptisch.
Das ist ehrlich gesagt super schwer einzuschätzen. Also auch die französischen Journalisten sind da in den letzten Tagen mehr oder weniger ratlos, habe ich den Eindruck. Die Gästeliste für den heutigen Dienstag hat der Élysée auch nicht veröffentlicht. Klar ist nur, dass der extrem rechte Rassemblement National nicht kommt. Genauso wie die Vertreter des Linksbündnisses, die das einhellig abgelehnt haben. Neben Politikern möchte sich Macron außerdem mit Persönlichkeiten treffen, die sich durch Erfahrungen im Staatsdienst auszeichnen, wie es heißt. Es ist aber unklar, wer das ist. Dadurch rückt aber auch die Hypothese eines möglichen technischen Premierministers wieder in den Fokus.
Ein Verlierer der aktuellen politischen Ratlosigkeit in Frankreich ist ganz sicher der Präsident selbst. Macron, der lange im Ruf stand, ein exzellenter Stratege zu sein, hat sich, so Paris-Korrespondentin Caroline Diller, diesmal offensichtlich gründlich verzockt.
Womit er offenbar nicht kalkuliert hat, ist, dass diese Pattsituation entsteht, die wir haben. Also diese drei ungefähr gleich starken Blöcke, die hauptsächlich dadurch zustande kommen, dass die Linke dieses Mal geschlossen aufgetreten ist. Und jetzt haben wir eben dieses Problem, dass es keine Mehrheit für eine Regierung gibt, dass wir aber sehr viele mögliche Konstellationen haben, die sich gegen eine Regierung und einen von Emmanuel Macron ernannten Premierminister bilden könnte. Und das sorgt eben nicht für die Stabilität, die der Präsident ja mit diesen Neuwahlen eigentlich gesucht hat, sondern im Gegenteil für eine Situation, die extrem komplex und extrem instabil ist.
Es ist schon ziemlich lange her, dass es aus dem Gazastreifen positive Nachrichten gegeben hat. Heute allerdings gab es tatsächlich mal etwas Positives aus dem Kriegsgebiet zu berichten. Die israelische Armee hat eine Geisel aus der Gewalt der Hamas befreit. Tim Aßmann.
Der 52-Jährige wurde aus einem Tunnel im südlichen Gazastreifen befreit, teilte die israelische Armee mit. Es habe sich um eine komplexe Operation gehandelt, die von einer Eliteeinheit durchgeführt worden sei. Der aus der Geiselhaft befreite Mann soll in einem guten gesundheitlichen Zustand sein. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo schon Familienangehörige auf ihn warteten. Der Mann, ein arabischer Israeli aus einem Beduinendorf im Süden des Landes, war beim Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres in den Gazastreifen verschleppt worden. Dort befinden sich noch rund 100 Geiseln. Mehr als 30 von ihnen sind nach Einschätzung der israelischen Sicherheitsbehörden wahrscheinlich nicht mehr am Leben.
Vor vielen Jahren bezeichnete der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl Deutschland mal als kollektiven Freizeitpark. Da schimpfte er über die vermeintlich oder tatsächlich mangelnde Arbeits- und Leistungsbereitschaft der Deutschen. Ungeachtet der Frage, ob das nur angebracht war oder nicht, Tatsache ist, Freizeit ist für die Deutschen wichtig. Weswegen Jahr für Jahr die Stiftung für Zukunftsfragen versucht, Näheres über die Freizeitgestaltung der Deutschen herauszufinden. Die Ergebnisse veröffentlicht sie dann in ihrem Freizeitmonitor. Diesmal wurden dafür 3000 Menschen im Alter über 18 Jahren befragt. Die Top 7 Freizeitbeschäftigungen sind demnach im Internet surfen, Fernsehen, Musik hören, am PC sitzen, am Smartphone sein, E-Mails schreiben und lesen, Radio hören. Anders gesagt, ohne Medien geht nix. Für den Leiter der Studie, für den Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt von der Fachhochschule Westküste in Schleswig-Holstein, ist das keine Überraschung.
Es ist sicherlich auffällig, dass die Medien sehr dominant sind. Also allen voran natürlich das Internet ist so eine Art digitales Tor, auch wirklich zu unserer Freizeitwelt, bietet uns eben Unterhaltung, die Möglichkeit zu vernetzen, sich zu informieren, vielleicht auch Langeweile zu verhindern. Ja, und alle anderen medialen Aktivitäten haben eben eine hohe Attraktivität. Sie können oftmals auch nebenbei genutzt werden, was natürlich ein großer Vorteil ist. Insofern nicht ganz überraschend, dass die Medien unseren Freizeitalltag prägen.
Zugleich bedauerte Reinhardt im Gespräch mit SWR aktuell diese einseitig medial ausgerichtete Freizeitgestaltung. Denn eigentlich war das mit der freien Zeit mal anders gedacht.
Die Freizeit ist natürlich vom Ursprung her ja immer so der Gegenpart zur Arbeitszeit. Also man will sich regenerieren von und für die Arbeit. Dafür nehmen wir uns immer weniger Zeit, das muss man ehrlicherweise sagen. Nur natürlich ist die Arbeit vielleicht auch körperlich nicht mehr so anstrengend wie in der Vergangenheit und wir arbeiten nicht mehr alle auf dem Feld draußen und müssen die körperliche Erholung haben. Sondern es geht natürlich auch immer um eine geistige Erholung. Und diese Erholung, die wir im Moment eben verzeichnen, die ist eben eher, dass wir auf dem Sofa chillen wollen, uns berieseln lassen wollen, als dass wir jetzt noch wie in der Vergangenheit wirklich sagen, wir müssen mal in Ruhe ausschlafen, wir nehmen uns die Zeit für einen Mittagsschlaf, vielleicht auch mal unseren eigenen Gedanken nachgehen. Dafür nehmen wir uns eben nachweislich weniger Zeit, weil wir eben das Gefühl haben, naja, ich erhole mich, aber irgendwie ein bisschen was will ich eben doch dabei erleben.
Der Zukunfts- und Freizeitforscher Ulrich Reinhardt.
Fokus Südwest.
Ein neuer Schädling bedroht den Weinanbau in Deutschland. Wie das staatliche Weinbauinstitut in Freiburg mitteilt, wurde im Anbaugebiet Baden, genauer im Markgräfler Land, die amerikanische Rebzikade nachgewiesen, und zwar gleich mehrere hundert Exemplare davon. Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion erklärt, warum das gar keine gute Nachricht für Winzer ist.
Die amerikanische Rebzikade verursacht zwar keinen direkten Schaden an den Weinreben, kann aber den Erreger der gefürchteten Krankheit goldgelbe Vergilbung übertragen. Diese befällt die Weinrebe und schädigt Triebe, Blätter und Trauben, kann also massive wirtschaftliche Schäden zur Folge haben. Das staatliche Weinbauinstitut empfiehlt jetzt, betroffene Rebflächen mit Insektiziden zu behandeln. Sobald auch die goldgelbe Vergilbung selbst nachgewiesen wird, würde der Pestizideinsatz sogar verpflichtend werden. So ist es bereits heute in anderen Weinbauländern wie Italien oder Österreich.
Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Arztes Steffen B. aus Gerolstein hat das Landgericht Trier heute zwei der drei Angeklagten zu hohen Haftstrafen verurteilt. Die beiden jungen Männer müssen wegen Mordes ins Gefängnis. SWR-Reporter Frank Scheuer.
Ein 18-Jähriger wurde zu 9 Jahren verurteilt. Er ist der Sohn der Lebensgefährtin des Arztes. Ein frühzeitig geständiger 17-Jähriger bekam 6 Jahre Haft. Er ist der Halbbruder des anderen. Mit diesen Strafen folgte das Gericht weitgehend der Staatsanwaltschaft. Die Lebensgefährtin des Arztes wurde zu 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Ihre Strafe ist deutlich milder als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Laut Gericht konnte ihr lediglich unterlassene Hilfeleistung nachgewiesen werden. Und sie habe geholfen, die Leiche wegzuschaffen.
Und dann war da noch
die Technische Universität Berlin, die jetzt endlich mal Wissenschaft mit praktischem Nutzen für alle anbietet. Oder zumindest für Menschen, die sich mit überquellenden Kleiderschränken, mit überfüllten Schubladen, vollgestopften Kisten und zugestellten Räumen herumplagen. Diese Menschen können jetzt praktische Hilfe von der TU Berlin bekommen. Die hat nämlich eine wissenschaftliche Anleitung fürs Ausmisten und Aufräumen entwickelt. Den sogenannten Konsumkompass. Der geht zurück auf ein Forschungsprojekt Forschungsprojekt mit Versuchspersonen, bei dem die Forschenden unter anderem herausgefunden haben, dass der und die Bundesdeutsche im Schnitt 1500 Gegenstände besitzt, davon aber 30-60% nicht nutzt. Und klar, das kann ja dann weg. Nur, was konkret unter diese 30-60% fällt, dazu sagt der Konsumkompass leider nichts. Anders gesagt, bei aller Wissenschaft, ausmisten muss man am Ende trotzdem selbst.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.